nur eine Null, hat keine Kanten. Ja? Und ein paar sagen, ich finde die Art von Markus super, die Tools, die er dient, super. Und andere sagen, ich kann damit gar nichts anfangen.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Unser heutiger Gast ist Markus Haberfellner, Unternehmercoach aus Oberösterreich, der auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei internationalen Konzernen zurückblicken kann. Stationen wie Nestlé, Saint-Gobain oder Laufen Austria prägen seinen Weg, bis er sich bewusst für einen neuen Kurs entschieden hat. Heute unterstützt er UnternehmerInnen dabei, wieder Klarheit in zentrale Lebens- und Businessfragen zu bringen. Zeit, Geld, Menschen, Vision, Strategie und Nachfolge. Sein Coaching-Ansatz verbindet wirtschaftliche Expertise mit persönlicher Tiefe und bringt dabei vor allem eines in den Vordergrund: Selbstwirksamkeit.
Markus, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist.
Danke, ebenfalls schönen Morgen.
Wir starten mal wieder mit drei Sätzen, wo ich dich bitten würde, dass du das vervollständigst. Ehrlich gesagt freut mich, dass
uns das Schicksal vor 5 Jahren einmal zusammengebracht hat und wir doch einige gemeinsame Projekte in Angriff genommen haben. Danke für das, was war und für das, was kommen wird.
Immer nachher noch drüber. Dann sollen wir da ein bisschen Neugier aufbauen. Ehrlich gesagt ärgert mich das,
dass in meinem zentralen Bereich, in meinem Job viele unterwegs sind, die eigentlich nur das des Geldes Heges machen. Und das finde ich nicht gut.
Und ehrlich gesagt, müsste dringend einmal gesagt werden.
Dass alles gut wird.
Wirklich?
Ja, also das ist ein zentraler Satz. An dem glaube ich, ich habe sehr viel an meinem eigenen Mindset gearbeitet und ich weiß, dass alles gut wird. Das ist selbst im Wirtschaftsleben ein ganz zentraler Aspekt. Wenn du das wirklich in dein Mindset unterbringst, dann kannst du mal so den schlechten Tag mit den schlechten Gesprächen viel, viel besser anzubringen.
Jetzt muss man natürlich auflösen, woher wir uns kennen und wie uns das zusammengebracht haben. Eine gemeinsame Ausbildung hat uns zusammengeführt.
Richtig.
Und die war?
Systemisches Coaching.
Genau.
Und ich kann da sagen, warum ich das gemacht habe. Also ich bin ja im zentralen Aspekt Unternehmercoach. Das heißt, ich coache, ob virtuell oder hier in Oberösterreich, Unternehmer, manchmal Geschäftsführer, meist aus dem KMU-Bereich. Und ich mache das seit 6 Jahren. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und es ist aber kein reines Business-Coaching. Und ich habe einfach gemerkt, dass es gewisse Bedürfnisse gibt, die meine, ich spreche von Mitgliedern, weil meine Kunden, das ich ja lange Zeit betreue, Bedürfnisse haben. Und es ist immer mehr der Mensch in den Mittelpunkt gerückt. Das habe ich vorher schon ein bisschen antizipiert, weil mein Unternehmen heißt ja Unterstützung für Unternehmer. Also das R ist hinten oder Unternehmerinnen. Also es geht klarerweise um den Mensch. Also vielleicht ist das ein bisschen vorziehbar. Aber wenn ich mit wem zusammenarbeite und ich merke, dem tut die Firma nicht gut, ne, der hat Schmerzen, dann versucht man zunächst natürlich die Firma zu verändern. Aber wenn man das nicht schafft, dann sage ich, bitte verkauf die Firma, das ist kein Problem. Du kannst in deinem Leben 50 Firmen gründen, verkaufen, was auch immer, oder übergeben, aber du hast noch ein Leben. Ne? Das heißt Leben vor Firma.
Gut, das heißt, die Duftmarke ist jetzt schon mal gesetzt, recht für unser Gespräch. Ich mag aber ein bisschen weiter vorn anfangen und ich muss mir jetzt tatsächlich da was holen bei mir am iPad, weil du ja ein bisschen einen Weg gelegt hast.
Richtig.
Und man braucht ja nur, dein LinkedIn-Profil gibt ja da schon einiges Preis, aber es geht über Verkaufsdirektorenstellen, Geschäftsführerstellen, Marketingleitungsstellen bei namhaften Firmen. Jetzt kommt man natürlich so ein bisschen die Annahme haben, okay, ich habe es geschafft, bin da in Leitungspositionen und irgendwann hast du aber dann trotzdem gesagt, da gehe ich raus und mach jetzt mein eigenes Ding. Wieso? War es so schlimm bei den anderen?
Also, schlimm ja am Schluss auf jeden Fall, aber ich muss ja dankbar sein, also Dankbarkeit ist ein wichtiger Aspekt im Leben, weil ich habe wahnsinnig viel lernen dürfen, also ich habe wahnsinnig viel sehen dürfen, ich war in Paris, bin dann mit einem Helikopter abgegangen, habe ein paar Hollywood-Stars kennenlernen dürfen. Also richtig fancy, weil es halt große Konzerne waren. Also ehrlich, viel gelernt, dankbar dafür. Aber ich habe dann am Ende, und ich habe das doch fast 20 Jahre durchgedruckt, am Ende gemerkt, dass ich mit vielen Konzernentscheidungen nicht wirklich leben habe können. Ja? Ich wollte ehrlicherweise dann nicht mehr Kunden, Mitarbeiter etc. anlügen, um das ganz brutal sagen zu können. meine Zeiten in die Firmen sind immer kürzer, weil ich meine, ich habe richtig große Einheiten auch geführt, mit ein paar hundert Leuten etc. Aber meine Chefs haben es nicht einfach mit mir gehabt.
Okay. Wieso? Also was hast du da?
Na, weil ich einfach Selbststarter bin. Ich mache die Dinge. Also ich warte nicht lang auf irgendjemanden, der mir sagt, du, das ist der Programm, jetzt präsentierst du das nochmal beim Aufsichtsrat, dann haben wir den Rahmen, der AOI muss noch abgesegnet werden, dann tust du das. Ich bin ein Machertyp, ja. Und ich habe schon einen Chef gehabt, der hat das sehr, sehr geschätzt, aber viele anderen hätten halt lieber einen Soldaten gehabt. Und ich bin kein Soldat, ja. Also ich bin ein sehr kritikorientierter Mensch, stell Dinge in Frage. Und wenn du halt jetzt der Alpha-Chef bist, wenn hast du einen Mitarbeiter wie den Markus Haberfellner, dann sagst du halt, du, ich bin der CEO und wenn ich sage, der soll springen, dann springt er. Und ich bin halt nur bedingt gesprungen. Und darum ist es besser, dass ich gegangen bin, weil jetzt arbeite ich direkt mit Entscheidungsträgern zusammen, also ich habe wenig politische Prozesse. Wenn ich jetzt halt irgendeine Firma habe, mit der ich arbeite und wir besprechen etwas und der oder die befindet das für gut, dann wird das umgesetzt. Ja? Und ohne großes Politikum, und ich muss aufpassen, weil der Vertriebsleiter mit dem Marketingleiter etc. oder da müssen wir aufpassen, mit Aufsichtsrat in eine andere Richtung tendiert, das gibt's nicht mehr. Ja? Und vor allem arbeite ich mit wertvollen Menschen zusammen. Das ist ein ganz wichtiges oder ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit, ist sogenannte Nordstern, die persönliche Vision. Da steht halt bei mir drinnen, ich habe es schöner formuliert, aber ich arbeite mit keinen Aas mehr zusammen. Das mag ich nicht mehr. Und ich suche mir die Kunden aus oder sie suchen mich aus, wo man einfach wirklich sagt, hey, das ist ein Mensch. Da freue ich mich, wenn ich dem ein bisschen unterstützen kann, dass er etwas erfolgreicher, etwas zufriedener durchs Leben geht. Und die Motivation ist ein toller Antrieb, und wenn du da dieses Feedback gibst, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen mehr wert als das mehr Geld, das ich dann in meinen Angestellten haben sie an Tätigkeiten verdient.
Jetzt kann ich mir aber trotzdem vorstellen, jetzt kommt man da, man ist es gewöhnt. Man hat Leid, man kann natürlich delegieren, man ist der Chef, hat da natürlich auch ein bisschen Durchgriff und dann steht man jetzt auf einmal ja nah da. Und ich kann diesen Selbstton ständig sagen, die wir hören, aber wenn ich so an meine ersten 2 Jahre zurückdenke, dann war das ganz viel selbst und ganz viel ständig. Hat es da so einen Kulturschock irgendwie gegeben, wo es da doch das Fach weit ob nur oder hätte ich mir halt dann die nächste Führungsposition gesucht oder war der Antrieb doch stärker?
Der Antrieb war stärker und vor allem es war wichtig, das merke ich im Coaching auch oft, wenn Leute wegfahren wollen, also weg von den Konzernen, weil ich halt wirklich eine sehr schwierige Persönlichkeitsstruktur des Chefs manchmal gehabt habe und ich bleibe bei dem Wort schwierig, man könnte es dann ein bisschen mehr stressen, also das hat mir halt keinen Spaß mehr gemacht, aber wichtig ist das Hinzu, das habe ich ja jetzt. Also das Hinzu war, ich kann selbst ständig arbeiten, ich bin mein eigener Chef. Wenn ich was gut mache, dann bin ich dafür verantwortlich und muss da leider sagen, ich habe Dinge falsch gemacht, dann bin ich auch dafür verantwortlich. Aber ich bin tatsächlich viel stärker ins Machen gekommen und nein, ich habe das nicht hinterfragt. Aber natürlich, wenn du 2 Assistentinnen hast, die vor allem beschützen, dann ist das schon schön gewesen. Ne? Das ist schade. Ich habe mich viel mehr selbst orientieren müssen, habe mir aber einige Sachen beigebracht, wo ich sehr stolz drauf bin. Also meine Selbstorganisation ist sicherlich jetzt besser, als sie damals noch war, weil damals halt fremdgesteuert waren. Jetzt muss ich mich selbst steuern und das ist meine eigene Aufgabe.
Was hättest du denn gern vorher gewusst? Jetzt so mit dem Rückblick, seid ihr halt jetzt unterwegs. Ich kann mich erinnern, dass wir am Beginn einmal geredet haben, dass du eine Phase gehabt, wo jetzt Geschäft anlaufen hat müssen und was du halt auch ein bisschen in der einen oder anderen Wortmeldung durchblicken hast lassen. So macht das keinen Spaß. Wie jetzt hätte ich das Gefühl, das hat sich erledigt und du bist gut gesettelt. Jetzt war Abkürzung nehmen können oder war es notwendig?
Nein, also alle Schwierigkeiten, alle Schwierigkeiten waren notwendig. Also was ich mache, ist so im Kern, dass ich Unternehmercoach bin. Im Wesentlichen habe ich auch ganz eine große Besonderheit an USB, der notwendig war. Weil ich habe ja nie in Oberösterreich gearbeitet. Das ist meine Heimat, da ist mein Haus, alles hier. Aber ich habe in Deutschland gearbeitet, in Italien, Wien, klarerweise in Niederösterreich. Ich war ja nie da, ich habe da kein Netzwerk gehabt. Wer hat denn den Markus Haberfellner gekannt? Und das müssen wir ehrlicherweise sagen, es gibt sehr viele Unternehmensberater, sehr viele Coaches. Das ist das Feld, wo wir uns bewegen. Es gibt da ein paar gute, aber es gibt schon ein paar wirklich schlechte. Und jetzt kommst du irgendwo neu in einen Markt, dann brauchst du irgendwas Besonderes. Und das Konzept hat es damals in Oberösterreich noch nicht gegeben. Ich war der Erste, der das hierher gebracht hat. Und es war blutige Kaltakquise. Ja. Jetzt bin ich erfahrener Vertriebsleiter. Ich habe bis zu 100 Filialen geführt, habe 300 Außendienstmitarbeiter gehabt, aber diese wirkliche Kaltakquise habe ich schon verdammt lang nicht mehr gemacht. Das heißt, ich habe einfach ausgesucht, was sind passende Unternehmer, und bei mir sind es so zwischen 20 und 250 im Kern, da bewegen sich 90% da drinnen. Habe die angerufen und habe gesagt, du, da gibt's was, da kommen Unternehmer zusammen und die tauschen sich aus. Das war in der Zeit vor Corona, wenn du dich erinnern kannst, da waren die Regeln ein bisschen anders. Damals hat man noch solche Termine bekommen, weiß nicht unbedingt, was er macht, aber klingt ganz sympathisch, komm vorbei. Und ich habe in diesem ersten Jahr 200 Unternehmer und Unternehmerinnen besucht, geholt. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt und von dem profitiere ich noch immer. Mit manchen bin ich ins Geschäft gekommen, nicht mit allen, also mein Erfolgspunkt ist wahrscheinlich etwas höher, aber trotzdem, nur mir würde es wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, da bin ich in der Geriatrie, also es war anstrengend. Aber Daniel, du musst dir vorstellen, du kommst zu einem Unternehmer, der kennt dich nicht. Der Termin ist angesetzt auf 30 Minuten. So ein Kennenlerntermin. Und das Wichtige für mich in dem Termin ist jetzt nicht, dass ich mein Konzept vorstelle, sondern ich muss wissen, was bewegt diesen Menschen, was sind die Themen, was für Nutzen kann ich stiften. Alles klar. Und dann gibt's Leute, die öffnen sich nach 10 Minuten. Die erzählen dir die kleinsten Ängste und Sorgen genauso wie die größten Ängste und Sorgen. Da gibt's Leute, die sind mit ihrem Bruder seit 30 Jahren zerstritten und sitzen im selben Büro. Und er sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Und du erfährst extrem viel solcher Stories, ja? Und am Anfang habe ich ein bisschen Angst gehabt, darf ich denn das fragen? Ich darf alles fragen. Wenn einer nicht will, dann sagt er, stopp, Markus, du, das berührt jetzt einen Bereich. Da will ich nicht rein. Aber leider, dass wie ein Kunde ein aufrichtiges Interesse hat an die Themen, die mich bewegen und mir zuhört. Also nur dieses Zuhören. Das hat mich schon schwer beeindruckt. Und da habe ich mir gedacht, wow, hey, da gibt's schon wirklich viel Pain in meiner Zielgruppe. Das hat sich dann auch weiterhin bestätigt, weil du musst dir auch vorstellen, ich habe mit großen Beratungsunternehmen auch zusammengearbeitet, ja, nehme ich Big Four oder was auch immer. Ja. Aber da sind viele draußen, die wissen gar nicht, dass da wer helfen kann. Die haben zwar Probleme, aber die wissen gar nicht, dass das Probleme sind, die man lösen kann. Das ist halt so. Unternehmer dummes Weit, ja, also wenn ich nicht eine hacke, dann passt das. Wenn ich nicht die ganze Zeit da bin und sagen die Leute, der hackelt nichts. Und das, um mal einen Peilaspekt zu nennen. Ne? Aber die wissen gar nicht, dass da geholfen werden kann. Dass es, wie du gerade gesagt hast, dass es Abkürzungen gibt. Ja? Und das merke ich, wie hilfreich meine Tätigkeit ist. Bitte, um eines klarzustellen, ich bin nicht der Gescheitste. Ich weiß nicht alles. Überhaupt nicht. Aber so ein zentraler Aspekt ist, ich sammle Informationen. Und wenn ich halt mit dir zusammensitze und ich lerne was Gescheites von dir, dann sage ich das dem Nächsten von meinen Kunden. Oder in diesen Board-Meetings tauscht man es dann unter den ganzen Board-Mitgliedern aus. Ja? Also ich bin nicht der Gescheiteste, das ist nicht mein Thema. Aber es gibt so viele gescheite Lösungen, die jeder schon mal gemacht hat. Jeder hat dann so einen großen Erfahrungsschatz. Und ich unterstütze dich jetzt einfach einmal. Ich glaube, du wirst ein paar Sachen richtig gemacht haben, sonst warst du nicht da. Aber wahrscheinlich hast du ein paar Mal so Sachen richtig falsch gemacht. Ja,
genau, das sind ja auch Dinge, über die ich auch immer wieder offen gesprochen habe. Aber zumindest bei mir war es so, dass das ein Prozess sein hat müssen. Also wenn ich das Gefühl gehabt habe, und das hat jetzt viel mit Persönlichkeit zu tun, jemand greift meine Kompetenz an, dann waren das Majestätsbeleidigungen und dann war ich wirklich sofort davon gerannt. Heute bin ich ein bisschen resilienter dazu. Das mag aber auch damit zu tun sein haben, dass ich es halt jetzt irgendwie 9 Jahre mache und da dann zwischen auch einmal was gelernt habe. Aber dieses, es hat so viele Namen, eine Fehlerkultur und so weiter. Ne? Aber für mich geht es dann, es ist ja zutiefst menschlich. Wir machen ja alle unsere Fehler. Und da habe ich jetzt im Business immer das Gefühl, diese Menschlichkeit müssen wir so ein bisschen hinten ausstellen. Jetzt wird zwar viel erzählt über ein authentisch und LinkedIn ist ja ein Pool an authentischen Geschichten, wo schon wieder nur die Submessage irgendwie verbaut ist in was Authentischen, wo man halt was zusammenklären muss. Aber so, dass sie wirklich einmal wer hinstellt und sagt, das bin ich und so könnt ihr mich jetzt nehmen oder auch nicht, das erfordert ja erstens Mut und zweitens sehe ich das Ganze. Nur bei dir, und das ist ja auch der Grund, warum du jetzt mir gegenüber sitzt, hätte ich schon das Gefühl, es ist da halt dann auch zu einem gewissen Grad einmal wurscht, wenn wir nicht kaum mit Sichtweisen von dir, menschlichen Sichtweisen.
Ja, 100%, die passen nicht zu einem jeden. Ja. Also es gibt für mich 3 Dinge, die ich auch bei Dienstleistern, Netzwerkpartnern voraussetze. Eine ist ganz klar die Sympathie und ich habe eine bestimmte Art und Weise,
Ich habe irgendwann einmal den Anzug wirklich abgelegt, obwohl ich studiert habe und alles und im Konzern das natürlich gemacht habe. Ich habe eine bestimmte Art der Persönlichkeit, ja. Aber wie man die als Personal Brander war, ich das nicht sagen. Aber nur eine Null hat keine Kanten, ja. Und ein paar sagen, ich finde die Art von Markus super, die Tools, der dient super. Und andere sagen, ich kann damit gar nichts anfangen. Aber es ist ja vollkommen okay. Also ich habe nicht viele Kunden, ich habe eine limitierte Anzahl an Kunden, weil einfach der Mensch so wichtig ist. Und wenn ich jetzt 100 Kunden hätte, dann sehe ich den Menschen nicht mehr. Also da geht irgendwas verloren, ja. Und darum sehr, sehr limitiert. Mich braucht nicht jeder mehr geschäftlich. Da bin ich schon weit davon entfernt. Aber diejenigen, die mit mir zusammenarbeiten, deren Meinung ist mir wiederum sehr, sehr wichtig. Dann
müssen wir ein bisschen auflösen, was du nämlich genau machst, weil du hast das ein bisschen durchblicken lassen. Da kommen Unternehmer zusammen, da gibt es irgendwelche Boards. Erzähl mal, womit füllst du deine Tage?
Also das Kernprodukt sind sogenannte Unternehmerboards. Ich habe das Konzept mir schon 5 Jahre vorher angeschaut, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, war höchst interessiert. Dann in der konkreten Phase habe ich mit Beratern gesprochen bei der Kammer, externen. Ich würde mal sagen, die Percentage war 100% macht das nicht. Okay. Weil das Konzept ist, da sitzen bis zu 6, 7 Unternehmer in einem sogenannten Unternehmerboard. Die treffen sich einmal im Monat für 4 Stunden. Jeder nimmt ein Thema mit, das besprochen wird. Und zwischendurch coache ich dich. Das heißt, hast du das Thema mittlerweile schon gelöst? Brauchst du noch was? Wie kann ich dich unterstützen? Und ich hätte gesagt, du Markus, es kommt eigentlich aus Amerika, das Konzept. Die Österreicher, wir sind nicht so ehrlich. Wir reden nicht über unsere Probleme, wir geben es nicht zu. Kann jetzt nicht einmal beantworten, dass so ist, aber ich habe einen Kreis an Menschen gefunden, der genau das macht. Das heißt, ich habe 3 solche Unternehmerboards, das heißt maximal 20 Kunden, die ich habe, und die Leute, die da drinnen sind, die teilen meine Werte und Ansichten. Das sind lauter gute bis sehr gute Unternehmer, aber da ist keiner drin, dass er sagt, dass er ein Wunderwutz ist. Da ist keiner drin, brauche übrigens auch nicht, der sagt, ich möchte nur dir Ratschläge geben, sondern der Ratschläge annimmt. Also ein paar kennt man vielleicht sogar aus den Medien, aber das ist jetzt wurscht und das geht's nicht. Aber die sind ehrlich. Also wir starten zum Beispiel jetzt gerade das Jahr mit der Jahresplanung eines Menschen. Ja, da stehen drinnen die persönliche Vision, unternehmerische Vision, wie schaut meine Rolle aus, was sind meine kritischen Erfolgsfaktoren, da ist aber auch ein persönliches Wort drinnen. Wo habe ich gute Eigenschaften, wo habe ich Eigenschaften, die vielleicht nicht schlecht sind. Und das präsentiert man vor den jeweiligen anderen. Das heißt, wir sind so weit, wir sind in unserem Mindset so weit, dass wir sagen, wir sind ja eh gut, wir haben nur den Drang, besser zu werden und das schaffen wir, weil wir wissen, dass wir nicht überall gut sind. Also ein Beispiel nur auf einer Verhaltensfacette, ich kann extrem schnell Entscheidungen treffen. Darum war ich ein super Turnaround-Manager. In Friedenszeiten habe ich dazu geneigt, manche Idiotie zu machen. Ja? Da habe ich dann wen an meiner Seite gebraucht und da habe ich noch eine nette Dame, die damals mein CFO war, die hat dann gesagt, Markus, bitte, mengen wir uns das nicht nur mit mir. Ja? Also ich bin selber voll okay, aber manche meiner Eigenschaften sind da richtig und in der nächsten Situation sind sie falsch. Und dieses Wissen über das, irgendwie ist richtig stark. Ja? Das heißt, ich habe dann Leute drinnen sitzen, die, und das ist leider, sind Glaubenssätze, die Unternehmer sehr oft haben, ich muss leisten, ich muss perfekt sein. Und die auf einmal sagen, nein, ich muss überhaupt nicht perfekt sein. Ja? Ich merke, es gibt einen Bedarf im Unternehmen. Also nicht über die Geschichte erzählen, man kann sich, ich muss ein bisschen anonymisieren. Ja? Da hat er gesagt, du, meine Mitarbeiter, die haben so das Bedürfnis, dass ich mehr um sich kümmere. Also interessiert das nicht, sie wollen. Mein Gott, du warst in Mallorca und das Hotel war so schön und das Buffet sagt, das bin ich nicht. Das ist übrigens ein netter, sympathischer Kerl. Nein. Sage ich, naja, aber das Bedürfnis hast, wie willst du das lösen? Magst du in die Richtung entwickeln? Nein, hat er gesagt, nein, überhaupt nicht. Und ja, er hat sich dann einen Geschäftsführer eingestellt, einen Co-Geschäftsführer, der genau diese Eigenschaften hat. Der einfach mehr Empathie mitbringt für andere, als er das hat. Das heißt, ich finde das ja ein tolles Beispiel. Er hat gebusst, na, da ist er nicht gut, aber im Unternehmen brauche ich das. Wie kann ich es lösen? Ich selber, was kenne ich, weiß ich nicht, aber er wollte es auf jeden Fall nicht, da war schon das Ende. Er hat sich jemanden gesucht, das macht. Das finde ich doch stark. Wir sind alle nicht perfekt, aber ich kann sehr gut damit leben.
Sagen wir wieder bei der Menschlichkeit. In der letzten Podcast-Folge hat die Anna Verdi da gesessen, ist nämlich ein kleines Team mit 2 Leuten und hat erzählt davon, wie dankbar ihre Mitarbeiterinnen sind, weil sie menschlich mit ihnen umgeht.
Und ich glaube, das geht total oft einfach verloren, dass wir einfach uns am Endleben nicht schmarr machen müssen mit deppert sein wie Dichtheit.
Du, ich habe ja ein sehr, sehr kleines Team, ja. Und meine Dame, ich sage jetzt den Namen nicht, die ich seit 2 Jahren habe, die ich sehr, sehr schätze, die weiß einfach, dass sie von mir nicht nur Geld kriegt, sondern sie kriegt von mir Unterstützung im Leben, sie kriegt von mir Unterstützung, dass sie sich weiterentwickelt. Ja. Und dafür ist sie dankbar. Und durch ihre Dankbarkeit kriege ich wiederum weit mehr zurück. Also das ist so eine richtig positive Spirale. Ich muss aber eins dazu sagen, also ich habe ein sehr, sehr positives Menschenbild. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen nicht in Ordnung sind. Also so gehe ich mit jedem Mitarbeiter um. Aber wir dürfen, und Führungsthemen berühren mich. Also wir bieten ja Führungskräfteentwicklungsprogramme etc. an. In die Board-Meetings haben wir sehr, sehr oft Führungsthemen. Und eins muss ich schon noch ganz klar sagen. Ja, wir gehen gut mit unseren Mitarbeitern um. Selbst diejenigen, die es von der Art her nicht so sehen, aber es ist einfach gescheit, weil du einfach mehr zurückkriegst. Also mehr. Aber die Mitarbeiter haben das Recht auf Klarheit. Also wenn wir jetzt so die letzten 2 Jahre mitnehmen, sage ich, so die bei den Unternehmenswerten ist sehr oft der Wert Harmonie rausgekommen. Und ich finde es hundertprozentig richtig. Harmonie heißt nur, dass wir keinen Streit miteinander haben, ja, dass man gut miteinander umgeht. Wenn wir beide in einem Team zusammenarbeiten, dann gehe ich respektvoll und wertorientiert mit dir um. Aber du hast genauso das Recht von mir zu erfahren, ob ich jetzt der Teammitglied bin oder der Chef bin, dass ich zu dir sage, Daniel, ich bin nicht zufrieden, wie du das gemacht hast. Ich finde das nicht in Ordnung. Das ist in den 5 Dysfunktionalitäten eines Teams sehr, sehr oft, dass man keine Ergebnisorientierung hat. Nur weil wir halt so nett sind. Du sagst das mir nicht, was ich falsch mache und ich dir nicht. Das heißt, Klarheit und Konsequenz im Umgang mit den Mitarbeitern ist in den Unternehmen, in denen ich arbeite, viel, viel wichtiger geworden. Gut miteinander umgehen, ganz klar. Ist gescheit, bringt was. Ehrlicherweise, mir macht es ja mehr Spaß, wenn es so ist. Aber schon ganz klar einfordern und sagen, nein, stopp, ich glaube, das ist die falsche Richtung. Und die Mitarbeiter honorieren das.
Ich glaube, dass man da, also es ist auch wieder persönlich, sehr persönliche Sichtweise, dass wir es einfach auch nie gelernt haben als Gesellschaft, dass wir uns Dinge kritisch sagen können, ohne dass es sofort eine Beleidigung ist. Also ich erlebe das auch im Privaten immer wieder. Wir kennen alle die Dinge, die halt dann auch so in einem Zusammenleben passieren. Und aber auch mit anderen, wo man einfach, wenn was sagen will, und jetzt kenne ich solche Dinge wie Feedback-Regeln und die Vier-Ohren-Modell und so weiter. Jetzt können wir uns lang unterhalten. Nein, leben. Und jetzt bin ich nicht der gewaltfreie Kommunikationstyp, der sich dann bei Tisch setzt und sich lang überlegt, wie kann ich das. Aber Kritik zu üben, schwierig. Also zwar so im Business, sowohl gegenüber Kunden oder Kunden auch gerne in die andere Richtung. Wie gehst du damit? Oder was sind deine Erlebnisse mit deinen Unternehmern passiert?
Ich finde es ja richtig spannend. Da sind wir schon ein bisschen typisch österreichisch. Ja? Und am schlimmsten finde ich das, du Markus, wie war denn das jetzt für dich? Ja, passt schon. Wenn du das an Deutschen sagst, was heißt eigentlich, was passt schon? Die kommen dann drauf, ja, eigentlich ist, aber ich mag jetzt nicht drüber reden. Ne? Aber auf dem Unternehmenskontext nochmal gezogen. Wenn du ein Unternehmensinhaber oder Führungskraft bist, dann ist es deine Aufgabe, das in Angriff zu nehmen. Es tut mir leid, das ist wirklich deine Pflicht. Und dieses Recht hat die Firma und dieses Recht hat auch der Mitarbeiter, dass du sagst, nein, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone hinaus. Nur weiß ich, Leute, es gibt Leute mit, die gehen leicht in Konflikte ein, manche nicht so leicht, manche haben die Kompetenz, das zu lösen. Okay, aber ganz klar, das setze ich voraus. Ich will, dass du mir sagst, was mir nicht gefällt. Aber ich habe da eine Geschichte, vor kurzem hätte ich eine neue Kampagne gestartet für, ob du das toll findest, aber halt schwierig zu vermarkten ist, die Kampagne ist schiefgegangen. Ne? Und dann sitze ich bei einer guten Kundin und Freundin und die gibt mir Feedback. Wumm, wumm, wumm. Sie hat dreimal recht gehabt. Ja? Und sie hat jetzt am Abend ihrem Mann gesagt, nicht genau wie das gesagt, der kennt mich auch. Der hat sich nachher bedankt, dass du ihn fertig gemacht hast. Sie hat ihn nicht fertig gemacht, sondern sie hat genau den Finger auf die Wunde gelegt. Ja? Sie hat mir nochmal bestätigt, was ich teilweise eh schon vermutet habe. Mit dem Feedback habe ich mannigfaltig was anfangen können. Und darum war ich dankbar. Aber für ihn war das, ein Feedback ist Kritik. Ja, der mag mich nicht mehr. Nein, der sagt mir nur, dass aus seiner subjektiven Sichtweise das nicht passt hat, dass man das besser machen könnte. Ja? Aber da braucht sie da eine gewisse menschliche Größe. Drum in dem Führungskräftenseminar Modul 1 heißt immer, führe dich selbst.
Ja. Und auch aus meiner Sicht das Wissen um den eigenen Wert und einfach auch unterscheiden zu können, wo will man jetzt nicht was eintoten oder sagen, beleidigen. Oder genau das. Jetzt, damit haben wir ja in Wirklichkeit beim Wertthema, weil jeder von uns auch mit diesen Dingen unterschiedlich umgeht. Jetzt hast du mit vielen Führungskräften zu tun, du hast selber breite Erfahrung, wie wir gesehen haben, kennst jetzt auch die verschiedenen Rollen. Jetzt einmal persönlich bei dir, haben sich da Werte verändert? Schaust du heute auf andere Dinge wie nur zu deinem Führungskräftezeiten?
Also ich glaube, eins ist ganz wichtig, wie man die Leute aussucht, die insbesondere in meinem Netzwerk sind, das ist das entsprechende Mindset. Ja? Also wir Österreicher tendieren ja, und da gibt es auch entsprechende Umfragen, sogenannte Mismatcher zu sein. Das heißt, wir suchen das, was nicht passt. Ja? Und ich mag eher diese Matcher, die sagen, was ist denn möglich, was können wir noch verändern. Dieser Satz, du bist der Durchschnitt der 5 Personen, die dich umgeben, den kann ich vollkommen unterschreiben. Aber das ist so wirklich jetzt, sage ich, die Richtschnur, mit solchen Leuten möchte ich zusammen sein. Also Leute, die etwas bewegen wollen, Leute, die nach vorne blicken, Leute, die sagen, hey, lass uns das ausprobieren. Ja? Also einfach wirklich positiv in die Zukunft blickend. Die Negativen, die brauche ich echt nicht mehr her. Ne? Und die gibt es auf der Ebene der Unternehmer, der Führungskräfte, aber auf der Ebene der Mitarbeiter. In meiner Keynote im Bereich Mindset gibt es auch Folie und die liebe ich heiß. Da hat es eine Firma gegeben, die haben einen Mitarbeiterkasten, der hat U-Bar-Kasten. Weißt du, woher der Name kommt?
Keine Ahnung,
denke ich, weil. Das war ein Mitarbeiter, wenn die Kollegen zu ihm gekommen sind und haben gesagt, geh bitte, kannst du mir dieses und jenes machen, hat er gesagt. Und dann im zweiten hat er gesagt, das heißt, als die Bezeichnung, jetzt kommst du eh schon wieder zu mir. Das Leben ist eh so schwer und jetzt muss ich an und den das Drum von links nach rechts tun. Boah, was verlangt man denn ihr schon wieder ab? Ja? Das heißt, dieser Mensch hat das Leben tatsächlich so negativ gesehen. Also nein, seit mit einer bestimmten Brille. Man kann das übrigens auch verändern, ist ein bisschen Arbeit, man schafft das auch. Aber ehrlicherweise, ich will mit keinen U-Pass zusammenarbeiten. Die interessieren mich nicht. Ja? Es tut mir leid, er ist wirklich arm und wenn er will, dann kommt er zu mir, dann kann ich ihm helfen, das geht alles. Aber nein, anstellen würde ich den Opa nicht.
Jetzt fällt mir was ein, was ich tatsächlich bei dir gelernt habe, weil auch das kann mir wohl erzählen, dass ich mich bei dir auch mal ein bisschen gearbeitet habe an meinen Dingen. Und das, was so an tägigen Ding überblieben ist, neben all den anderen Dingen, die wir besprochen haben, sind diese Golden Rules, die also ein bisschen in diese Richtung gängern und mir ins Leben tatsächlich an vielen Stellen leichter gemacht hat. Aber erzählst du, weil ich weiß eh, wie ich da arbeite.
Ja, es ist einfach, also bei mir ist es einfach nicht, wenn es dann auf die Kunden jetzt bezieht, oder?
Genau, das geht ja so in dieselbe Richtung. Ich will mit bestimmten Menschen, bei mir so als Menschen, ich kann ja andere Kriterien anlegen, aber erzählst du einmal und dann können wir ja nicht, oder?
Das ist eigentlich eine ganz andere Geschichte. Ich habe es mittlerweile umbenannt, Smart Rules, und habe Annualität hinten hingegeben, dass so richtig fancy klingt. Aber das sind einfach 5 Fragen, die ich mir stelle. Ja? Und ich will jetzt nicht alle sagen, aber da ist auch eine Frage, die hat jetzt überhaupt nichts mit menschlichen Werten zu tun. Ist es jemand, der bereit ist, Geld für meine Leistung zu bezahlen? Also ich mache auch im Jahr einen Pro Bono Fall, aber ansonsten möchte ich schon auch Geld verdienen. Und es gibt ein paar Menschen, die einfach sagen, oh, den Stammsatz, der dir aufruft, das ist es nicht wert. Und wenn ich schon vermute, dass du jemand wärst, wenn ich dir jetzt eine Rechnung über eine Stunde schicke, mache ich sowieso nicht, weil ich meistens größere Dritte mache, dann sage ich, nein, den Ärger tue ich mir nicht an. Wenn ich das Gefühl habe, mit dem komme ich menschlich nicht zusammen, oh, dann los ist. Ja, ich bin glücklicherweise in der Lage, meine Rechnungen zu bezahlen. Aber nein, ich will mir den Ärger nicht andern, weil ich merke, das Band zwischen uns beiden, das funktioniert nicht. Ja. Und ich muss schon das Gefühl haben, dass ich dem auch helfen kann. Es gibt ein paar Leute, die sagen zwar, ich will, aber du merkst, das ist jetzt so pro forma. Letztens war, sage ich jetzt gar nicht, aber ich sitze mir jetzt nicht hin, dass ich mit dir ein Geschäft mache, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich bist du noch gar nicht in Bewegung gekommen. Es gibt oft Leute, die noch Blockaden haben und die kann man auch arbeiten, aber manche machen es nur so pro forma und so. Ja, man müsste ja einen Coach haben, ja, der einen weiterbringt. Hat da mein Kollege auch und jetzt haben wir gedacht, muss ich ja. Nein, musst du überhaupt nicht. Ja.
Was mir extrem geholfen hat dabei, war nämlich dann auch aus meinem Sicherheitsdenken außer, naja, mindestens 3 dieser 5 müssten nur einmal erfüllt sein. Bei mir sind es andere wie bei dir, logischerweise. Und die zweite Einschränkung, nicht Rechnungen zahlt, sind ein Baum, der für mich hinsetzen und diese Anforderungen stellt. Und das hilft, glaube ich, auch, also das war sowas, was ich damals hören hätte müssen, wie losgestartet bin, weil da war es völlig egal, was wer wollte von mir. Ich habe irgendwie geschaut, dass wir das untersetzt kriegen, aus der puren Angst, zum Schluss unter der Brücke zu landen. Kennst du sowas aus deiner Geschichte aus, oder war das so ein tief persönliches Ding von mir?
Ja, du, also als Menschen ticken wir alle relativ gleich. Also das ist ganz klar. Aber vielleicht ein bisschen in einen anderen Kontext beantwortet. Ich glaube, du hast die 2016 selbstständig gemacht.
Genau.
Ja. Also ich bin ja mittlerweile so weit, selbst dann wer zu mit Spezialthemen einmal zu mir kommt, also was sagt du, ich brauche jetzt neue kurzfristige Hilfe, dann gehe ich ganz klar nach meinem Schema vor. Das heißt, ich möchte wissen, was treibt diese Person an? Da gibt es die Methode des Circle of Life, die kann man selber googeln. Gescheit ist halt, du machst das mit wem anderen, wie so oft, du weißt das eh.
Ja, ja.
Die Probleme des anderen sind so offensichtlich, meine eigenen sehe ich nicht. Ja. Aber daraus herauskristallisiert sich für mich ja das, was ich den Nordstern nenne, bei den Unternehmerkreisen nehmen wir es, persönliche Vision, was möchte ich als Mensch erreichen. Das heißt, du kommst jetzt zu mir und hast dir das Spezialthema, dann sage ich, stopp, ich kenne einen Schritt zurück, gell? Das kostet dir vielleicht jetzt ein bisschen mehr, aber ich kann dich besser beraten. Das heißt, ich möchte wissen, wie tickst du, was treibt dir an, die persönliche Vision. Ja? Das ist jetzt für manche, was ich jetzt sage, dann fast ein bisschen zu esoterisch. Also ich habe das auch, also ich predige ja nicht was ich für die anderen tun, selber nicht mache, aber ich möchte frei und unabhängig leben. Ja? Das heißt, ich will nicht ankommen, mit dem ich 100% mache und dafür doppelt so viel verdiene. Ich möchte mit meinen Kindern einfach eine partnerschaftliche Beziehung haben. Ich will mit Menschen zusammenarbeiten, wo ich mich freue, dass ich sie weiterentwickle. Ich will Zeit haben, Dummheiten zu machen. Das heißt, finanzielle Ressource, zeitliche Ressource, wenn mir was interessiert und ich kann es nicht in Geld ummünzen, dann möchte ich das mal machen. Ich schreibe schon rein, was brauche ich an Geld, damit ich das erreiche. Also es ist jetzt nicht so weit viel. Aber das weiß ich. Das weiß ich von Menschen. Und dann kommt der halt mit einem Spezialprojekt und dann sage ich, du, eigentlich steht da drinnen, du möchtest dein Golf-Handicap auf Null unterbringen. Bin kein Golfer, ich hoffe, das stimmt. Die Null, sage ich, und dann schreibst mir du rein, dass du die Föst kaufen möchtest. Jetzt musst du mir was erklären. Golf oder Föst. Das ist jetzt sehr banal, triviales Beispiel, also ich mache. Aber damit kann ich das einschätzen, wo der hinkommt. Und den zweiten Teil, den hast du da gemacht. Also ich schaue mir immer das Persönlichkeitsprofil an. Und ich habe mittlerweile mit dem LPP-Link Personality Profiler, weil es einfach ein tolles Tool ist. Manche Leute sagen dann zu mir, Markus, ich bin 25, 50 oder 75, vollkommen egal. Ich kenne mich ja eh selber. Na, aber 100% kennst du selber. Aber ich möchte, dass du dich partikular in sogar in einzelnen Verhaltensfacetten gut kennst. Das ist manchmal dann so dramatisch, ja? Eben, wie es bei dir war, ein hoch ausgeprägtes Sicherheitsmotiv. Oder auch, wie schnell trifft man Entscheidungen? Andere Verhaltensfacette geht um soziale Offenheit oder eher soziale Skepsis. Das heißt, ich komme dann zu Führungskräften hin, die haben irgendein Thema mit ihnen dann und ich weiß aber, wie der tickt. Ja? Dann weiß ich so ein Typ wie ich, ich bin halt sozial vollkommen offen, mein Menschenbild ist extrem Positives. Wenn du mich jetzt negativ sehen würdest, kannst du das gerade naiv. Ja? Das heißt, was brauche ich von Leuten, die mir sagen, du Markus, pass doch bitte auf, vielleicht ist gerade der eine oder die andere nicht so gut oder hat eine falsche Agenda. Ja? Wiederum, wenn ich wen habe, der jetzt im neuen Vertriebsleiter einstellt und sagt, ist aber hochsozial skeptisch, den schauen wir mir ja auch an. Und dann sage ich, stopp, das ist kein Onboarding. Ja? Gib dir ein Onboarding an, aber du spürst da kein Vertrauen aus. Das geht nicht. Du hast jetzt viel Geld investiert, wir haben noch sogar abgetestet, ob das für dich der richtige Kandidat ist und dann distanzierst du, würde ich mir jetzt überlegen, ja, ob das der richtige Zugang ist. Aber du merkst, aufgrund dieser Verhaltensfacetten, wenn ich die kenne und weiß, wo dieser Mensch hin will, kann ich dann in die einzelnen Fälle, die wir tagtäglich haben, ja, kann ich besser drauf eingehen, weil wir einfach zwar dieselben Probleme haben, aber als Typen unterschiedliche Ziele haben und als Typen auch unterschiedliche Persönlichkeitsprofile mit unterschiedlichen Stärken- und Schwächenprofilen. Aber diese Kenntnis dieser Dinge hilft mir dann, später besser arbeiten zu können.
Also das ist auch was, nach dieser Coaching-Ausbildung, die wir gemacht haben, du weißt halt dann sehr viel über genau dieses Thema Menschentypen, wie ticken Leute anders. Ich kann mich an eine Übung erinnern, wo wir so nach Elementen eingeteilt wurden, wo du in der Feuergruppe warst und ich war in der Wassergruppe. Und wo ich einfach gemerkt habe, wir sind da zu euch gekommen und ihr habt halt dieses Feuerding verkörpert, du. Und also intensiv für mein Verständnis, wo ich echt innerlich gemerkt habe, er stresst mich gerade furchtbar, einfach aufgrund dessen, weil er diesen Menschentypen gerade lebt. Und was ich aber dann nachher in dieser Ausbildung so ein wenig versucht habe, irgendwie dann jedem Typen gerecht zu werden, was er für mich überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich auf der Strecke blieb, ihn dabei. Wie viel davon ist jetzt aus deiner Sicht Egoismus und wie viel ist einfach Persönlichkeit und ist halt einfach so, dass ich meinen Platz in diesem ganzen Ding habe? Weil wir sind immer auf Polaritäten unterwegs.
Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Wir haben auf der einen Seite als Dienstleister,
yeah,
ist es so, dass wir Bedürfnisse von anderen zu einem gewissen Grad erfüllen. Gleichzeitig müssen wir natürlich selber irgendwie gut mit uns umgehen, weil wenn es unter die Gurke geht, können wir die anderen nicht helfen. Und wo siehst du, da sind wir jetzt auf den zwei Polen, und wo ist so dein Weg zwischen diesen beiden Polen? Auf der einen Seite natürlich den Kunden zu sehen, aber selber halt auch bei sich zu bleiben.
Ja, es muss beides sein. Also den Egoismus habe ich schon, dass ich sage, also ich suche mir die richtigen Kunden und es gibt da ein paar, die einfach nicht zu mir passen und die mir nicht gut tun und denen helfen kann. Also das ganz klar. Aber du kennst das eh, ich meine, wir haben leider gerade einen Bereich der Coaches, einen irrsinnigen Hype, dass jeder Coach werden will. Also früher hat man gesagt, wer bei 5 nicht auf die Bahn ist, jetzt sagen wir, der wird Coach. Und da ist natürlich wirklich sind viele Leute draußen, da ist es reine Geschäftemacherei. Also das geht nicht. Also bei mir ist es ein Antrieb, Menschen wirklich helfen zu können und dadurch, weil ich das mache, das ist ein zentraler Aspekt meines Arbeitens, verdiene ich ja Geld damit. Ja? Aber ich mache es nicht, wenn es mir selber wehtut. Und ich merke, der tut mir nicht gut. Passe. Wir haben vor kurzem eine Zusammenarbeit mit wem beendet. Das schaut noch kurz dauert, 2-3 Monate. Aber da habe ich auch das Gefühl gehabt, da geht jetzt nicht wirklich was weiter. Und dann sitzen wir zusammen und er sagt, du Markus, ich mag nicht weitermachen. Und ich habe gesagt, danke. Und ich sage, du, ich habe auch das Gefühl gehabt, für die passt das jetzt nicht. Und das passiert dann einmal im Jahr, dass man sagt, das haut jetzt wirklich mehr ging. Also sehr, sehr wertschätzend. Wir gehen gemeinsam Tennis spielen, also es war keine Frage der Sympathie. Aber dem hat das nichts gebracht. Punkt. Der wollte sich halt nicht austauschen mit anderen, das ist vollkommen zu akzeptieren. Ja? Aber ich hätte für den keinen Wert stiften können. Und dann ist es besser, wenn man nicht zusammenarbeitet. Und das war für mich eine richtige Befreiung, weil ich schon selber mit dem Gedanken gespielt habe, weil ich gesagt habe, du lass mich beruflich. Sind wir einfach nur Freunde.
Das passt ja jetzt auch in dieses Setting. Man muss ja da sehr offen sein in so einem Unternehmerboard. Und ich glaube, man merkt es auch, dass wir auch hier sehr oft reden, unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Anders gefragt. Wie notwendig ist es, dass ich mich auch zu einem gewissen Grad verletzbar mache, weil das tue ich ja am Ende, wenn ich offen bin. Und was ist aber der Wert, den ich mir das was ziehe? Weil ich gehe in Wirklichkeit ins Risiko, weil ich mir einen Ruf hinkriege und lasse.
Ja. Also da muss man ihm sagen, das ist jetzt auch meine Richtschnur. Manche Leute haben ja nur in Coaching, weil sie sagen, du, ich mag mich jetzt nicht bei der anderen so oft austauschen. Mir gegenüber zu 100%ige Ehrlichkeit. Also ich weiß da teilweise Dinge, die der Ehepartner nicht weiß. Aber im Unternehmerboard klar. Also das passt nicht für einen jeden. Aber was passiert? Ich mache das jetzt seit 5 Jahren und ich werde nie vergessen, mein erstes Unternehmerboard. Und eine Dame hat ein Thema mitgehabt, eigentlich werde ich nur als die Tochter des Chefs gesehen. Das heißt, sie ist wirklich ins Risiko damit gegangen. Das hat ihr weh da. Sie hat die Wertschätzung der Mitarbeiter nicht gespürt, teilweise auch nicht von der Mutter, die da eigentlich eine Vorgängerin war. Aber ich habe dann den Effekt mit den anderen Boardmitgliedern gesehen.
Ja.
Die haben gesagt, boah, da ist berufen, da ist wer ehrlich. Dem möchte ich helfen. Also mir rennt jetzt noch, mir rennt der kalt unten runter, dem möchte ich helfen. Also allein durch diese Ehrlichkeit dieser einen Dame hat die Gruppe innerhalb von einem Moment zusammengefunden. Die haben sie vorher nie gesehen gehabt. Wie gesagt, nicht für jeden Typen passen, das ist ja in Ordnung. Aber für die Gruppe, das war wirklich so, wow, wir sind ja einer. Da gibt es wen, der hat richtiges menschliches Thema, das tut weh, das teilt er jetzt mit uns. Wir geben ihm die Ratschläge, ja? Er kann sich dann die richtigen Sachen rausziehen. Aber das hat die Gruppe so richtig zusammengebracht. Aber, wie gesagt, vor 100 wird das nicht für 100 passen. Es gibt übrigens unterschiedliche Persönlichkeitstypen, also eher extrovertiertere, wo wir tendenziell hingehen, die tun sich damit ein bisschen leichter. Eher introvertierte tun sich ein bisschen schwerer damit. Ja? Aber gerade für die Introvertierten, wann die dann Vertrauen gefasst haben, ist das fast ein Aha-Erlebnis, weil die haben oft nicht, selbst im Freundeskontext oder im Partnerschaftskontext, das innere Zutrauen, wirklich diese Dinge offen anzusprechen. Er braucht halt dann 3 bis 6 Monate, ob wir beide wahrscheinlich schon nach 14 Minuten sagen, ja, was Sache ist, ja. Aber dann sagt er, wow, das ist jetzt die Erfahrung, wie hätte man nicht gedacht, dass man das so gut tut.
Ja, oder also gerade das Thema Introversion, Extroversion, ich bin viel beschäftigt damit, weil ich zwar grundsätzlich nach außen gehend bin und auch offen bin zu den Dingen, aber tatsächlich in längeren Settings, gerade so Städtisch-Settings, ziehen mir furchtbar Energie. Und ich deswegen gehe ich da in die Vermeidung und mir ist es viel lieber, mit jemandem wie dir muss halt jedes Mal ein Mikrofon daneben stehen, sich einfach hinzusetzen und eine Stunde zu reden. Zieht mir ich jetzt persönlich viel mehr aus, es schlappt mich nicht so, als wenn ich versuche, möglichst viele Visitenkarten an einem Abend zu verteilen und überall kurz aufzuschlagen. Was durchaus eine Strategie ist, für mich funktioniert es halt nicht.
Es ist, im Bereich Networking habe ich sehr viel Eigenschaft, dass ich das sehr, sehr gut machen könnte. Ich bin sozial sehr offen, gehe auf Leute zu, aber es interessiert mich genauso wenig wie du. Natürlich gehe ich manchmal hin. Aber ich habe mir eher so ein Ziel gesetzt, eine interessante Person pro Monat kennenzulernen. Habe es im letzten Jahr nicht ganz geschafft, waren es dann 7 oder 8, das ist egal. Man muss noch ein bisschen aufpassen. Also da rufe ich dich halt zum Beispiel an und sage, Daniel, ich habe dich jetzt gesehen auf LinkedIn oder habe deinen Podcast gehört. Ich finde dich richtig interessant. Lass uns mal auf einen Kaffee gehen. Schwierig insbesondere bei Frauen. Die glauben, dass man da noch was Böses macht. Nein. Aber es gibt da interessante Männer und interessante Frauen, die richtig super Sachen machen. Und sich mit denen auszutauschen, finde ich viel interessanter, als einen oben 40 Mal meinen Elevator-Pitch runtergerissen zu haben oder 40 andere Elevator-Pitches angehört zu haben. Also es geht da mehr in die Tiefe als in die Breite. Und ich muss damit sagen, es ist nicht eine Absicht, dass ich damit Kunden gewinne oder Geschäft generiere. Aber auf die Art und Weise kommt man dann entweder als Netzwerkpartner zusammen oder vielleicht, dass der sagt, okay, bitte mach das mit meinen Mitarbeitern, die andere, irgendein Thema etc. Eigentlich ist es für erfolgreich. Es ist auch mehr Spaß. Du lernst Leute kennen. Es sind wirklich intensive, soziale, belastbare Kontakte. Teilweise kommen Freundschaften raus, teilweise kommt ein Geschäft raus und manchmal sagt man, hey, nett, dass wir uns kennengelernt haben.
Ich finde es total lustig mit LinkedIn, dass die Leute also mittlerweile so eine gewisse Grundskepsis aufgebaut haben, wenn man jemanden eine Anfrage schickt, weil ich das tatsächlich auch tue, dass ich Leute zu folgen beginne, wenn die, da halt einmal ein Posting drunter war, wo man dann, oh, das war jetzt irgendwie interessant, auch wenn ich die Personen nicht kenne, weil ich sie im Feed haben möchte. Und es passiert nicht selten, dass dann zurückkommt, so, bitte jetzt um Erklärung, warum ich diese Kontaktanfrage, weil natürlich alle sofort glauben, keiner und um Gottes Willen, was will der jetzt von mir? Und ich dann tatsächlich merke, wenn ich wen zurückschreibe, das war aber die Interessanteste, wo man dachte, ich folge und ich hätte dich oder sie gern im Feed, dass das, um Gottes Willen, jetzt bin ich interessant für Ben.
Nein, also die Kontaktanfrage stellt dann nicht mehr über LinkedIn, sondern da rufe ich entweder an oder schreibe eine Mail. Aber über LinkedIn selber, ich merke es ja, also wie viele automatisierte Anfragen, dass wir bekommen, ehrlicherweise, ich halte es nicht mehr aus. Ja. Und die Menschen, die da manchmal dahinter stehen, traurig, wirklich traurig. Aber die arbeiten daran, den Ruf dieser Branche massiv nach unten zu sehen. Ja. Es ist leider Coaching kein reglementiertes Gewerbe. Als Unternehmensberater brauchst du noch gewisse Voraussetzungen. Das schützt ein bisschen. Hast übrigens auch die Voraussetzung, dass du gut bist, aber es ist zumindest ein kleiner Fit, aber jeder, der morgen Coach sein will, ist Coach für jeden Bereich, den er will. Da würde ich sagen, das passt dir gut. Es war mir wirklich ein Anliegen zu sagen, was für mich da wichtig ist, wenn ich mir den richtigen Coach aussuche. Der wird es ganz genau erinnern. Dass natürlich dann die menschliche Basis passen muss, Sympathie, dass man zueinander passt, das ist klar. Aber ich suche mal ja Berater. Ich mache nicht alles selber. Ich bin ja nur gut, ich bin ja nicht der Wunderwutzi, ist egal. Und es gibt 2 Kriterien, die versuche abzuklopfen. Kriterium Nummer 1 ist der entsprechende Track Record. Das heißt, du hast ein Angebot im Bereich X und ich möchte dann wirklich schauen, hast du im Bereich X schon etwas gemacht und vielleicht auch erfolgreich gemacht. Ich bin Unternehmercoach. Ich habe nicht 20 meine erste Firma gehabt. Ich war Geschäftsführer in vielen Einheiten, nicht große, kleine Einheiten geführt etc. Ich habe viel wirtschaftliche Erfahrung in vielen Branchen, in vielen Ländern. Also ich glaube, ich kann es.
ein Unternehmen für Management.
Das ist das Erste. Und so treffe ich dann auch manchmal auf Anfragen, insbesondere auf LinkedIn. Und das war einmal, dass mich wer aus Schleswig-Holstein eingeschrieben hat. Ich schaue mir die Dame dann an und die ist 25. Ist für einen Unternehmercoach jetzt einmal ein bisschen jung. Also ich weiß zum Beispiel, die Regel, wenn ich Leute einstelle, ist ab 40, weil du dann einfach schon ein bisschen ein Leben hinter dir hast. Ja. Und die schreibt mir an, ob ich nicht sie als Unternehmercoach buchen möchte. Und ich habe mir dann ihr Track-Record angeschaut auf LinkedIn. Ja, sie hat einen Wochenendkurs gemacht. So, und sie hat, glaube ich, 3 wirtschaftliche Bücher gelesen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist die wirklich extrem gut, aber für mich war klar, mit dem Track-Record ist sie außen vor blockiert und ich mag jetzt nicht die 7 weiteren Anfragen für willkommen. Das ist das Erste. Das heißt, ich kann jeden nur bitten, schaut sich den Track-Record von den Leuten an. Ja? Und das Zweite ist, warum machen das die Leute? Warum trennen die das? Also ich brenne für meinen Job, dass ich Leute erfolgreicher und zufriedener mache. Ja? Und dann gibt es ja Kollegen, und ich möchte jetzt einen Namen nennen, weil ich jetzt geht ja leider auf LinkedIn immer wieder bei mir ab. Bob ist die Firma Baulig in Deutschland, ja? Unternehmensberater. Sehr erfolgreich, also wirtschaftlich erfolgreich. Die machen alles richtig. Also braucht man gar nicht drüber reden. Aber das sieht ja nicht den Antrieb. Ja? Deren Antrieb ist, Geld zu machen. Und Geld zu machen ist vollkommen legitim. Aber ich will nicht einen Partner haben, der mich als Dollarschein sieht, sondern ich will einen Partner, der mich weiterbringt. Dass der dann nachher damit verdient und vielleicht auch sogar sehr gut verdient. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich will keine Geschäfte machen, sondern ich will Leute, die dafür brennen, was sie tun. Ich brenne dafür, dass ich die Leute, mit denen ich arbeite, ihre Firmen, dann auch ihre Mitarbeiter, dass ich die besser mache. Und davon kann ich gut leben. Verdiene aber nicht so viel wie die Baulix und ich verdiene nicht so viel wie früher die Konzerne verdiene. Vollkommen okay.
Nachdem die Herrschaften sehr klagfreudig sind, bohre ich mir jetzt ein paar kritische Nachfragen.
Vielleicht legen wir da doch ja die drüber, ja?
Na, ich glaube, das, was wir gesagt haben, die hat man ruhig sagen, aber es gibt ja mittlerweile dokumentierte Fälle zu den Herrschaften. Der Untertitel zu dem Podcast ist Business Backstage. Gibt's so einen Backstage-Moment, wir haben jetzt ganz viele Backstage-Momente schon gehabt, aber gibt's vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, das hat mich nachhaltig geprägt, das hat mir vielleicht auch den Blick noch einmal zurechtgerückt oder irgendwie eine neue Perspektive auf was geht?
Ja, da gibt es eine Geschichte und ich habe dir schon ein paar Mal erzählt. Ich muss immer schauen, dass ich es ein bisschen anonymisiere. Und ich nenne den schwarzen Mercedes. Und das ist was, das treibt mir heute noch die Tränen in die Augen. Ein Unternehmer, ich würde sagen, 1-2 Jahre vor der Pensionierung. Und ich komme zu ihm. Da draußen steht der Klampriger Mercedes. Daniel, wirklich, mir sind Autos nicht wichtig, aber in das Auto steige ich nicht ein. Ich gehe in die Firma rein. Büroausstattung 17. Jahrhundert, aber nicht schönes 17. Jahrhundert, sondern altes 17. Jahrhundert. Seine Frau trinkt beim Kaffee, krummer Rücken, und es gemerkt, gesundheitlich nicht gut drauf. Die Firma hat 30-40 Leute gehabt. Ja. Und er hat mir dann erzählt und hat gesagt, du, ich habe mit 30 Jahren übernehmen müssen. Der Papa war noch in der guten neuen Zeit, weißt du, bei der Bank angerufen. Okay, ich brauche 1 Million. Ja, überweist 1 Million. Er hat damals mit 30 Millionen Schilling übernommen. Ja. Und dann sagt er mir, weißt du, und legst übernächst wieder in Pension, dann habe ich, denke ich, die zugezahlt. Und mir blutet heute noch dieses Herz, ja, wenn ich denke, eine unglaubliche unternehmerische Leistung. Hat sich nichts gegönnt vor dem klapprigen Mercedes. Das Büro ist, Entschuldigung, schlimm. Seiner Frau geht's nicht gut. Ich weiß, wie viel Zeit das gearbeitet haben. Und dann bleibt am Ende dieses glorreichen Unternehmerlebens nichts über, außer dass ich die Schulden zahlt habe. Nein. Nie wieder. Er hat dann bei mir übrigens nicht bucht, aber hätte er von mir vor 30 Jahren bucht, hätte ich mir die Bücher angeschaut und hätte gesagt, eins ganz klar. In deinem Business Case gibt es jetzt nur eine Lösung. Du gehst in Insolvenz. Und dein Leben war anders verlaufen.
Ja.
Er hat leider keinen gehabt, er hat keinen aus der Familie gehabt, keinen, der einen beraten hat, der gesagt hat, hey, du kannst mit dem Umsatz, mit dem Business Case, du kannst das nicht schaffen. Der war eigentlich insolvent. Und hat sich 30 Jahre abgekackert, weil es ihm keiner gesagt hat. Und das tut mir so fürchterlich weh, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die nicht wissen, dass es eigentlich einen leichteren Weg gab. Einen Ausweg. Ja? Die Dinge sind alle zu lösen. Aber sie werden dir gerade mal Unternehmer. Du kochst im eigenen Saft und du glaubst, es muss so sein. Traurig.
Traurig.
Das wird hängen bleiben. Markus, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Für alle, die es interessieren, für die, du bist natürlich in den Shownotes und in den Beschreibungen und überall, wo dieser Podcast dann ist, verlinkt. Danke, dass du da warst und das nächste Mal wieder ohne Nico.
Danke, hat viel Spaß gemacht, Messi.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.